SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Willkommen. Alle reden über ChatGPT, ich auch. Denn mich interessiert, ob der berühmte Chatbot nicht nur Diplomarbeiten schreiben kann, sondern auch Lyrik. Die Dichterin Caroline Kallies hat mitgemacht. Sie hat ChatGPT eines ihrer eigenen Gedichte nachdichten lassen. Ein Gedicht, in dem es um Großes und Kleines geht, wie das gelungen ist, besprechen wir in dieser Sendung. Auch groß in dieser Sendung sind die Figuren im Roman Der Wal von Chon Myung-hwan. Koreanische Männer stark wie Riesen, Frauen, die 120 Kilo wiegen. Und noch ganz klein, die Mädchen in der Erzählung rezitativ von der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Jetzt erstmalig auf Deutsch erschienen. Das eine Mädchen ist weiß, das andere ist schwarz. Bloß, wer ist wer oder wer ist was? Ein Roman über rassistisches Denken und Urteilen. Den Anfang aber macht ein Roman von Matthias Enard. Lassen Sie sich überraschen. Kriegsgeschichten. Bis vor kurzem lasen sie sich vor allem als historische Romane. Krieg, das war etwas von früher, Tolstoi, Remarque, Hemingway, und auch etwas von sehr weit weg. Seit einem Jahr aber eskaliert der Krieg in der Ukraine und die Bilder des sehr nahen Krieges werden täglich auf unsere Bildschirme reportiert. Jede Kriegsgeschichte liest sich auf einmal wie eine Aktualität, auch der Roman »Der perfekte Schuss« von Matthias Enard. Es ist sein Debütroman, der nun nachträglich ins Deutsche übersetzt wurde. Darin kommt ein Sniper zu Wort. Wolfgang Schneider hat ihm zugehört.
Wenn eine Triggerwarnung für sensible Leser je am Platz gewesen wäre, dann hier, zu Beginn des Romans, der perfekte Schuss. Nicht nur die detailliert geschilderten Grausamkeiten des Krieges sind abscheulich, der Ich-Erzähler selbst ist zum Fürchten.
Von meinem Dach aus übersehe ich die Bürgersteige, spähe die Fenster aus, schaue den Leuten beim Leben zu. Mit einem Druck auf den Abzug bin ich bei ihnen.
Er hat's drauf, dieser junge Mann. Er ist der beste Scharfschütze seiner Truppe. Oben auf dem höchsten Gebäude jener Stadtregion, die von der eigenen Seite gehalten wird, wartet er auf den Moment für den perfekten Schuss. Sein Verhältnis zum Töten ist sportlich und ästhetisch.
Der frühe Morgen ist die beste Zeit. Das Licht ist perfekt, es blendet kaum, nichts spiegelt. Im Morgengrauen hatte ich einige meiner besten Abschüsse. Die Frau zum Beispiel, die sich in ihrem schönen Kleid, den Korb in der Hand zu freuen schien, aus dem Haus zu gehen. Ich habe sie im Nacken getroffen.
Ein Kopfschuss gilt als hochwertiger Treffer. Im Gegensatz zu einem Bauchschuss, nachdem sich das ferne Opfer windet wie ein Wurm. Zur Deformation professionell eines Scharfschützen gehört es, dass er an die von ihm ausgelöschten Existenzen keinen Gedanken verschwendet. Diese Deformation bestimmt auch seinen Ton als Ich-Erzähler. Indem Matthias Enard mit einer amoralischen Täterperspektive arbeitet, zwingt er die Leser in eine ungemütliche Komplizenschaft und erhöht die Intensität des Romans. Aber was ist das überhaupt für ein Krieg? Der Schauplatz wird sehr atmosphärisch gezeichnet. Eine Landschaft, vermutlich am Mittelmeer, wo der Himmel blau ist, wo es nach Kräutern duftet und die Hitze schon am Vormittag schwer erträglich wird. Aber nie wird gesagt, wer in diesem Bürgerkrieg gegen wen kämpft. Die Unbestimmtheit verstärkt den Eindruck der Präsenz und Unausweichlichkeit des Krieges. Er lässt sich nicht historisch oder geografisch einhegen und wegschieben bei der Lektüre. Der Ich-Erzähler tötet nicht nur aus Distanz, er wird auch in Nahkämpfe mit dem Messer verwickelt und nimmt teil an Folterungen von Gegnern. Schwer erträgliche Szenen. Matthias Enard hat sich mit den Bürgerkriegen im Libanon und in Algerien beschäftigt. Er hat viele Interviews mit Kriegsveteranen geführt. Die Gedankengänge der Kämpfer, Söldner, Schlechter sind ihm vertraut. Es geht ihm vor allem darum zu zeigen, dass der Krieg nicht nur zerstörte Städte, sondern auch verwüstete Seelen zurücklässt. Auch im zivilen Alltag, zwischen den Kampfeinsätzen, erscheint dem Scharfschützen der Gedanke an Gewalt immer öfter als Versuchung. Wer so effektiv töten kann, warum soll der sich lange mit Widersachern herumärgern oder eine Demütigung verzeihen? Er scheut sich nicht, seine demente Mutter zu schlagen, die nach dem gewaltsamen Tod des Vaters früh verfallen ist. Er lebt mit ihr allein in der Wohnung und mit ihrer Hilflosigkeit und ihrem gequälten Angstschreien ist sie ihm lästig. Der Respekt, den der Scharfschütze bei Zivilisten genießt, etwa bei den Kontrollen von Fahrzeugen, beruht auf bloßer Angst. Diese destruktive Angst richtet auch eine Schranke auf zwischen ihm und der 15-jährigen Kriegsweise Myrna, die er als Pflegehilfe für seine Mutter in die Wohnung geholt hat. Er vereinnahmt sie, beschützend und begehrend zugleich. Dank Enars subtiler Erzählregie wird auch durch die Ich-Perspektive deutlich, wie sich Myrna immer unbehaglicher fühlt unter seinen Blicken. Am Ende lebt sie wie eine Gefangene in der Wohnung des Scharfschützen. Jede seiner anfangs noch schüchternen Annäherungen löst stumme Panik bei ihr aus. Diese beklemmende, einseitige Liebesgeschichte erweist sich nicht als Kontrasthandlung zum Kriegsgeschehen, sondern als dessen intime Fortsetzung. Unausweichlich diffundiert die Gewalt von der einen Sphäre in die andere. Ohne plakativ wie ein Teveleitscher Traktat über Männerfantasien zu klingen, deutet der Roman Zusammenhänge zwischen Krieg und frustriertem Begehren, gehärteter soldatischer Männlichkeit und der Sehnsucht nach Auflösung an.
Von dem Gefühl, dass Myrna sich mir wieder entziehen würde, dass ich sie nie besitzen würde, wurde ich zum Weinen traurig. Es war lächerlich, und wie immer machte sich hinter der Traurigkeit die Wut bemerkbar wie ein Schatten. Und ich fing an, ihr wehtun zu wollen, mich rächen zu wollen für diese blöde Sehnsucht und die Tränen, die sie in mir aufsteigen ließ.
Dass dieser aufwühlende Roman erst jetzt in der vorzüglichen Übersetzung von Sabine Müller auf Deutsch erscheint, hat auch mit der Brisanz des Themas Krieg zu tun. Seit Putins Eroberungsfeldzug in der Ukraine lesen sich Kriegsromane allerdings anders. Aus dem eher historischen Genre ist Gegenwartsliteratur geworden. In den aktuellen Debatten um Waffenlieferungen und Kriegsbeteiligung bekennen sich sogar vormalige Kriegsdienstverweigerer entschlossen zur Wehrhaftigkeit, rühmen das soldatische Heldentum gegen Aggressoren und ertüchtigen sich zu Hobbystrategen. Wie sehr Verrohung und Gewaltkult unvermeidliche Begleiterscheinungen des sich verselbstständigenden Krieges sind, gerät da leicht aus dem Blick. Gut, dass uns dieser provozierende Roman von Matthias Enar daran erinnert.
Matthias Enar, Der perfekte Schuss. Sabine Müller hat den Debütroman des Goncourt-Preisträgers aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Hansa Berlin. Sie hörten eine Rezension von Wolfgang Schneider. Alle reden über ChatGPT, diesen neuen Chatbot, der jeden erdenklichen Text erstellen kann und das auch noch kostenlos. Bewerbungsbriefe und Diplomarbeiten zum Beispiel, aber auch literarische Texte. Ich habe das neulich mit einem Kollegen zusammen ausprobiert. Wir haben ein paar Textbausteine in ChatGPT eingegeben, einfach auf der Website und dann den Auftrag gegeben, mach daraus einen Limerick. Und der war binnen einer Sekunde fertig und der war leider sogar ziemlich lustig. Nun sind Limericks stark standardisierte Gedichte, was aber ist mit echter Lyrik, die sich ja durch freie Formen und sprachliche Originalität auszeichnet. Ich will den Test machen und die Lyrikerin Caroline Kallies macht mit. Das freut mich sehr. Sie ist aus Mannheim zugeschaltet. Guten Tag, Frau Kallies.
Hallo, guten Tag.
Als ich Sie fragte, Frau Kallies, ob Sie bei diesem Experiment mitmachen wollen, also eine Maschine Lyrik schreiben lassen, da haben Sie sich nicht angeekelt abgewendet, sondern Sie haben sofort zugesagt und finden das offenbar nicht schrecklich, also dass Maschinen zukünftig Literatur schreiben können?
Nee, ich glaube, schrecklich finde ich das nicht. Ich finde das jetzt im Moment einfach erstmal nur wahnsinnig spannend. Also ich bin unglaublich neugierig und ich glaube, es geht uns allen so, wie Sie gerade auch geschildert haben. Man will es einfach mal ausprobieren, man will das mal austesten. Was passiert da eigentlich? Und ja, ich bin immer noch so ein bisschen ambivalent zwischen, oh Gott, was kommt da alles auf uns zu und was ist das ja für eine Revolution, für eine Veränderung, die in so viele Lebensbereiche hineinspielt. Aber auch gleichzeitig, dass ich mir denke, naja, Gedichte sind ja immer auch nochmal Selbstausdruck, sind irgendwie Lust am eigenen Sprachnachdenken. Insofern bin ich echt mal gespannt, was damit passiert, ja.
Wir haben ja einen Test gemacht. Wir haben den ChatGPT getestet. Darauf kommen wir gleich. Zuerst aber lassen Sie uns kurz auf Ihren eigenen Lyrikband schauen. Teilchen Zoo, der erscheint nächste Woche. Und darin geht es ums Kleine, ums Kleinste, ums Allerkleinste. Also einerseits um das Kleine um uns herum, um Tierchen und Häutchen und um Flusen und um Staub, aber auch um das Kleine in unseren Körpern selbst, ums Gewebe und um Zellen. Wie würden Sie selbst Ihr Buch vorstellen?
Ja, ich glaube, es war eigentlich fast eine Art Versuchsanordnung. Also ich habe sozusagen meinen eigenen ChatGPT in mir angeworfen, ne? Also mir immer wieder selbst diese Frage gestellt, was ist eigentlich das Kleinste? Wie kommt man zu diesem Kern? Was sind diese vielen kleinen Dinge, die, wie Sie gerade gesagt haben, uns umgeben, aber auch in uns sind? Und ja, wie kommt man zu diesem Goetheschen, Pudelschen Kern? Was ist das eigentlich? Und das hat mich nicht mehr losgelassen und hat immer ja weitergetrieben und weitergetrieben. Und so ist dieses Gedicht gewachsen und gewachsen zu ja einem einzigen ganz, ganz langen Gedicht, einem Poem.
Ja, die Suche nach dem Innersten. Ich weiß gar nicht, ob das eine Maschine wirklich interessiert. Aber sie hat es interessiert und herausgekommen ist eine Sammlung von über 100 kurzen Texten. Aber es ist eben nicht nur eine Sammlung, sondern eben ein Gesamtpoem, ein großes Werk, das sich aus vielen kleinen Teilen zusammensetzt. Was ist das Kompositionsprinzip in diesem Buch?
Ich glaube, es ist zweierlei, was mich interessiert hat. Das eine ist, dass es tatsächlich immer wieder mit der Form spielt, also auch auf dieser visuellen Ebene sich fragt, was kann man noch lesen, was ist eigentlich ein Punkt, was ist ein kleines Gedicht, was ist ein längeres Gedicht. Also damit spielt es sehr viel und gleichzeitig ja, ist es wie so zwei aufeinander rasende Eisenbahnen angelegt. Also die Gedichte zählen sich einmal durch bis zur Mitte, prallen aufeinander und zählen sich wieder auf die Null zu. Und ja, es war so ein bisschen, dass ich ans CERN denken musste, an diese Teilchenbeschleuniger, dass also immer wieder Teile aufeinander geschleudert werden und es kommt wieder etwas zum Vorschein und wieder und wieder. Und diese zweierlei waren so die Dinge, die ich in Form bringen wollte oder darstellen wollte.
Manchmal lassen Sie auch ein winzig kleines Hallo? Fragezeichen auf Ihre Texte los. So wie so eine Billardkugel, die etwas Neues anstößt. Haben Sie lange an Teilchen zugearbeitet? Ja, oder?
Ja, also seit 2019 würde ich sagen, es war tatsächlich so, dass es vor der Pandemie losgeht, weil man natürlich auch sagen könnte, so etwas wie der Virus ist ein kleinstes Teilchen, das uns alle wahnsinnig in Atem gehalten und beeinflusst und auch krank gemacht hat. Und also das kam dann erst später dazu, als etwas, das natürlich auch dafür sehr sinnbildhaft ist, ja.
Also seit 2019, das bedeutet 4 Jahre, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war also eine sehr zeitaufwendige Arbeit. Herausgekommen ist ein sehr komplexer und intensiver Text, ein Kunstwerk. Die Idee für unser Gespräch war ja, wir nehmen uns mal eines Ihrer Gedichte raus aus diesem Band und lassen es von ChatGPT nachschreiben. Und dann schauen wir mal, was für ein großer Dichter dieser Chatbot denn aktuell, also wir sind im Jahr 2023, aktuell also ist. Zuerst würde ich vorschlagen, lesen wir mal Ihren Originaltext vor und dann schauen wir uns den genauer an. Er steht im Band Teilchen Zoo auf Seite 13. Mögen Sie ihn vielleicht vorlesen?
Sehr gern. Wie wir beschaffen sind und in welches Verhältnis wir uns setzen. Im Verhältnis zum Berg, zum Glas und der Größe der Heublumen, der Fuchsbauten. Im Verhältnis zur einzelnen Ähre. Und im Verhältnis zur Oberlandleitung, zum Schnabelhorn eines Kükens, im Verhältnis zur Eins und im Verhältnis zur Zwei und die Menge an Dingen unter deinem und im Verhältnis zu der Ärmlichkeit deiner Großmutter und der Brötchen, die sie frühmorgens vorm Hoftor klaute, ihrer Broschen und Groschen. Was ist da schon klein?
Ein kleiner Text, danke Caroline Kallies, ja sehr musikalische Lyrik. Wer das ganze Buch lieber hören möchte als lesen, nächste Woche erscheint zeitgleich mit dem Band Teilchen Zoo auch ein Hörbuch, gelesen von Ihnen selbst. Ja, das ist jetzt ein Text, der davon erzählt, in welchem Verhältnis wir zu den Dingen um uns herum stehen. Wie würden Sie es selbst fassen, Frau Kallies? Was wollten Sie erzählen und wie haben Sie es gemacht?
Ja, genau. Also es geht darum, in welcher Relation der Mensch eigentlich steht zu dem, was um ihn herum passiert. Also im Verhältnis auch zur Natur, im Verhältnis zu unterschiedlichen Materialien, aber auch tatsächlich so etwas wie Mathematik. Und dieser Gedanke, der ist eigentlich alt. Also es ist so ein Gedanke, den kennt man auch in der Literatur bei Alice im Wunderland zum Beispiel, wenn Alice durch dieses Kaninchenloch fällt und immer kleiner wird. Oder bei Gullivers Reisen, ne, wo es auch nach Lilliput geht. Oder dieser Film, Hilfe, ich habe die Kinder geschrumpft. Ich glaube, so heißt der, wo dann auf einmal Ameisen riesige Wesen sind. Also es kommt immer wieder vor und stellt einfach die große Frage, was ist man eigentlich in diesem großen Universum überhaupt? Und macht gleichzeitig diese Verbindung dann für mich auch nochmal auf zu so einer Erinnerung, zu so einer eigenen Erinnerung an meine Großmutter, ja, ne, die so eine kleine Straftat begangen hat und gleichzeitig ja so etwas wie Ärmlichkeit, wie sozialer Status, was ja auch irgendwie etwas Niedriges, etwas Kleines ist. Und all diese Dinge spielen so ein bisschen mit hinein. Nein, also sehr verwoben der Text auf jeden Fall und kommt gleichzeitig so ein bisschen als Liste daher.
Mhm. Genau, also wirkt einfach, ist aber extrem verwoben und hat natürlich auch ganz feine so Binnenreime, Broschen und Groschen und all das. Das ist schon sehr, sehr, sehr kunstvoll gemacht. Sie haben es trotzdem gewagt, diesen kleinen Text einmal von ChatGPT nachschreiben zu lassen. Der aber braucht natürlich ganz genaue Befehle, um zu arbeiten. Welche Befehle haben Sie ihm gegeben?
Also zuallererst habe ich mal gesagt, schreib ein Gedicht, also die Textgattung, und habe eben auch, das ist ja auch, was sich durch den Band zieht, dass diese kleinsten Teilchen selber sprechen. Also er sollte auch diese Erzählperspektive eines Wirs einnehmen und eben über diese Verhältnismäßigkeit nachdenken, ne? Von der Größe des Menschen zu all diesen Dingen und dass er gerne ja allerlei, was Kleines mit einbringen kann. Und auch, was ich ja auch sehr, sehr gerne mache, ist mit diesem Und arbeiten. Also ich habe schon so versucht, sowohl inhaltlich als auch stilistisch einige Dinge ihm mit auf den Weg zu geben und sagte sogar auch, schreibe im Stile von Caroline Kallies. Ja, das waren so einige der Dinge, die ich sagte, bring sie auf den Weg. Ja.
Schreibe im Stil von Caroline Kallies. Das ist ein lustiger Befehl. Mal sehen, was dabei rausgekommen ist. Ist denn ein guter Text dabei rausgekommen? Sind Sie zufrieden?
Sollen wir so viel schon vorweg verraten? Also ich sage einfach nur nein. Vielleicht können wir danach noch darüber sprechen, was genau daran ist. Aber mir ist vieles an dem Gedicht zu platt und fast auch schon zu kitschig.
Ja, lesen Sie doch mal das Gedicht vor, also den lyrischen Versuch von dem Dichter ChatGPT.
Wir sind klein, ein kleines Wir, und alles um uns herum ist groß. Die Sterne am Himmel, so fern und unerreichbar, die Berge, die sich bis zum Himmel recken, die Ozeane, unendlich tief und weit. Aber trotzdem spüren wir, dass wir auch einen Kern haben, etwas Unbeschreibliches tief in uns, etwas, das uns größer macht, als wir sind, etwas, das uns mit allem verbindet. Manchmal denken wir an unsere Großmutter und wie sie uns als Kind in den Arm nahm, wie wir uns geborgen fühlten in ihrer Nähe, wie sie uns Geschichten erzählte, die uns verzauberten, wie sie uns lehrte, dass das Kleinste oft das Größte ist. Wir denken an die kleinen Dinge im Leben, die oft übersehen werden, die winzigen Blumen am Wegrand, die Kieselsteine am Strand, die Käfer, die sich durch das Gras kämpfen. Und wir verstehen, dass das Leben aus diesen kleinen Dingen besteht, dass der Kern aller Dinge darin liegt, dass das Paradoxon der Größe und Kleinheit uns lehrt, dass alles miteinander verbunden ist und dass wir genauso wichtig ist wie das Universum selbst. Und so sind wir klein, klein und winzig, und doch sind wir Teil des Ganzen. Und in uns lebt der Kern aller Dinge und in uns schlägt das Herz des Universums.
Ja, danke schön, Caroline Kallies. Das sind 5 Strophen, a 5 Zeilen. Und dann kommt noch eine Abschlussstrophe von 4 Zeilen hinzu. Ich weiß jetzt nicht, wieso es 5 mal 5 und 1 mal 4 sind. Mhm. Das hat der Chatbot sich selber so ausgedacht. Ich würde mal sagen, die Zeilen sind von bestürzender Schlichtheit. Das ist eine Art von Grußkartenlyrik. eine Menge poetische Floskeln, aber nicht völlig sinnfrei. Mhm. Ne? Was sehen Sie in diesem Text? Was fällt Ihnen auf?
Ja, also mein Gefühl war, dass er quasi ja die Interpretation gleich mitliefert. Er hat wahnsinnig viel schlichte Beobachtungen, sprachlich ist es irgendwie nicht besonders interessant und bietet gleichzeitig so eine Metaebene. Also er spricht die Dinge sehr, sehr deutlich aus, was er tut. Er lässt kaum Geheimnisse übrig, er lässt kaum Leerstellen übrig, sondern formuliert das sehr, sehr klar aus. Also da ist an bildhafter Sprache nicht allzu viel da für mich.
Das bedeutet keine Andeutungen, sondern er sagt, was er sagen will.
Genau.
Also was er uns auch mitteilen möchte.
Genau, also die Botschaft ist sehr, sehr linear und deutlich und klar.
Und liegt oben auf. Ja, fast ein Sachtext, eben durchsetzt mit einer gewissen lyrischen Sprache. Ja. Ist das ein Text, der zumindest in Teilen so auch aus Ihrer Feder hätte fließen können?
Ich glaube nicht, nein. Also da wäre mir irgendwie alles tatsächlich sehr fern. Auch weil er so mit so abstrakten Wörtern, ne, wie Universum, Gedanken, Liebe, Wärme spricht. Und das sind eigentlich tatsächlich solche Totschlagwörter, die ich nicht verwenden würde, weil ich ja immer wieder versuchen würde, diese Dinge genau zu umschreiben, ne, oder eine andere Wörtlichkeit dafür zu finden, als die, die wir so in unserer Alltagssprache benutzen.
Können Sie sich das vorstellen? Also einerseits ist dieser Text nun noch sehr, sehr schlicht, aber vielleicht ist es eine Frage der Zeit. Also dass dann eben der ChatGPT oder andere Chatbots so gut programmiert sein werden, dass auf den Befehl schreibe ein Gedicht im Stil von Caroline Kallis dann irgendwie in der Zukunft vielleicht auch Texte entstehen können, die von Ihnen hätten kommen können oder wo man es dann nicht mehr genau weiß. Also sowas wie Caroline Kallis Lyrik Lookalikes.
Also ich glaube, da sprechen Sie was total Wichtiges und Zentrales an, weil was wir jetzt sozusagen ausprobiert haben, ist noch eine unglaublich frühe Form. Und es sind viele Dinge, die mir dazu einfallen im Sinne von, also ich bin mal gespannt, wo sich auch dieser Begriff von Kunst tatsächlich hin entwickelt. Wird es so etwas wie ein stärkeres Gesamtkunstwerk geben, ne? Wo dann auf einmal Sprache und Bild und Musik, also dass sich das stärker miteinander verwebt, da bin ich total gespannt. Und es ist ja auch im Moment noch so, auf welche, Textkorpora stützt sich diese KI? Und die ist noch sehr, sehr, glaube ich, an Alltagstexten ausgelegt. Es gibt ja tatsächlich heute auch schon Lyrikerinnen und Lyriker wie Hannes Bajor oder Jörg Pieringer, die schon seit Jahren mit digitaler Poesie arbeiten. Und Hannes Bajor ist jemand, der sich auch auf wissenschaftlicher Ebene auseinandersetzt und der schafft sich seine eigenen Korpora. Das heißt, er baut sich eine eigene KI, nenne ich das mal, füllt da Dinge rein, zum Beispiel Peter Weiß Notizbücher oder die Homepage des Lyrikverlages Cookbooks oder so. Und aus diesen Korpora zieht er sich etwas. Und das sind natürlich Dinge, die sind dann schon wesentlich spannender, ne? Einfach was das Wortmaterial angeht und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das können wir jetzt anhand dieses Beispiels, das nicht funktioniert, das können wir anhand dieses Beispiels noch gar nicht sehen, was da, glaube ich, weiterführend passieren wird.
Ja, da müsste wahrscheinlich auch, um im Stil von Caroline Kallis zu schreiben, müssten auch ihre Bücher wahrscheinlich online vorliegen, ne? Um dann einmal schnell ihre aktuellen Bücher durchzuscannen und dann natürlich auch vielleicht eine bessere Stilanalyse machen zu können. Machen Ihnen diese Entwicklungen Angst oder finden Sie die eher begrüßenswert, weil spannend?
Ja, also ich glaube tatsächlich auch eher spannend, wohl wissend, dass es quasi ja auch keinen dahinter mehr zurück gibt. Also wie man es von Platons Schriftkritik weiß, ne, der damals, als es zur Schrift kam, sagte, oh Gott, was soll denn das alles? Und dann kann man sich ja gar nichts mehr merken und man kommt nicht mehr in den Dialog miteinander. Und heute denkt man, oh Gott, wie kam man damals darauf? Ne? Und so wird das sein. Also jedes neue Medium bringt diese energetische Zurückhaltung erstmal mit sich oder die Sorge und die Furcht. Aber gleichzeitig denke ich auch immer, es wird was Neues hervorbringen und es wird auch dadurch, dass es so etwas Dialogisches ist. Also ChatGPT ist ja auch ein dialogisches Mittel. Ne? Also vielleicht wird es auch einfach als Duellpartner im Nachdenken darüber, was ist ein Gedicht, sein können. Also ich glaube, da ist noch ganz, ganz vieles möglich und deswegen, ich bin wirklich erstmal neugierig.
Für die nächste Ausgabe der Lyrikzeitschrift Transistor haben Sie einen Essay geschrieben. Darin schreiben Sie zum Beispiel so Sätze wie »Das Gedicht stellt sich dem Nichtsichtbaren«. Oder auch beim Schreiben merkte und fragte ich mich, wie viele Häute kann man abstreifen? Unter wie vielen abgelegten Hautpartikeln findet man noch sich selbst? Also diese Fragen stellt Lyrik und sie führt uns auch an diese Orte, also die Dichterin selbst, aber dann auch die Leserin. Ein Chatbot kann solche Erkundungen sicherlich simulieren, aber er hat kein Eigeninteresse. Die Frage wäre, brauchen wir noch einen menschlichen Autor?
Also ich würde denken, ja. Also weil ich diese KI immer noch als etwas begreife, das ja ein Spielzeug, ein Werkzeug ist, wie der Stift in der Hand. Aber dass wir immer noch die Lust haben, uns selbst mitzuteilen, das, was wir im Inneren denken, fühlen, wahrnehmen, nach außen transportieren zu wollen und ja, der Sache selbst auch eine Sprache zu geben. Und deswegen würde ich denken, dass die Lyrik oder vielleicht auch gerade die Lyrik ihre Berechtigung hat, weil sie kein Gebrauchstext ist, sondern weil sie aus dem Innersten kommt und weil sie immer Sprache mitreflektiert. Und ich glaube, deswegen hat sie vielleicht noch mit am ehesten die Chance, ja, ein eigenständiges Kunstwerk zu bleiben.
Caroline Kallies, schön, dass Sie im Studio waren, als echter Mensch. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und Ihr neuer Lyrikband heißt Teilchenzoo und er erscheint am Donnerstag bei Schöffling. Außerdem gibt es ein Hörbuch dazu, gelesen von Ihnen selbst, und zwar im Hörverlag Der Divan. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie können dieses Gespräch auch noch einmal nachhören auf unserer Website swr2.de. Toni Morrison war bereits 52, als ihre einzige Erzählung erschien. Das war 1983. Gerade hatte sie ihren Job als Cheflektorin für afroamerikanische Literatur beim Verlag Random House aufgegeben. Dort hatte sie immerhin 20 Jahre lang gearbeitet. Inzwischen schrieb sie selbst Romane. Den Pulitzerpreis und auch den Literaturnobelpreis aber hatte sie noch nicht erhalten. Das kam erst später. 1983 also. In diesem Jahr erschien ihre Erzählung Rezitativ. Und darin geht es um eine Mädchenfreundschaft und um ein großes Erzählgeheimnis. Angela Gutzeit weiß mehr über diesen raffinierten Text.
In ihrer Erzählung Rezitativ unternimmt Toni Morrison ein außergewöhnliches Experiment. Sie unterzieht ihrer Leserschaft einer Versuchsanordnung mit zwei Figuren unterschiedlicher Hautfarbe. Twyla und Roberta lernten sich einst als Achtjährige in einem Kinderheim kennen. Ihre Mütter, so berichtet die Ich-Erzählerin Twyla im Rückblick, waren beide Alleinerziehende und mit ihren Töchtern völlig überfordert. Twylas Mutter hatte die Nächte durchgetanzt und ihr Kind allein gelassen. Robertas Mutter war ständig krank. So landeten die Mädchen für 4 Monate im Heim, zu zweit in einem Zimmer. Twyla erinnert sich.
Schlimm genug, früh am Morgen aus dem eigenen Bett geholt zu werden. Aber dann noch an einem fremden Ort festzusitzen, zusammen mit einem Mädchen von ganz anderer Hautfarbe. Und Mary, so heißt meine Mutter, hatte ja recht. Von Zeit zu Zeit hörte sie nämlich gerade so lange mit dem Tanzen auf, um mir was Wichtiges zu erklären. Und unter anderem hat sie mir erklärt, dass die sich nie die Haare waschen und komisch riechen.
Zwei Mädchen, Twyla und Roberta. Von Beginn an ist eigentlich klar, dass die eine weiß ist und die andere schwarz. Aber welche? Und auf wen zielt die abfällige Bemerkung von Twylas Mutter, die würden sich nie die Haare waschen? Das steht hier nicht. Damit beginnt Morrisons raffiniert konstruiertes Spiel mit den Wahrnehmungsmustern ihrer Leserschaft. Geschrieben hatte sie diese Erzählung 1983. Da war in den USA per Gesetz die Rassentrennung in öffentlichen Institutionen bereits seit über 20 Jahren aufgehoben. Aber die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung hatte sich tief in die gesellschaftlichen Strukturen eingegraben. Abwertung, Stigmatisierung, Rassifizierung zeigen sich immer auch in der Sprache. Darauf zielt Morrisons Versuchsanordnung, die offensichtlich universell funktioniert. Denn tatsächlich, man beginnt zu rätseln und zu versuchen, anhand äußerlicher Indizien, verräterischer Sprache oder gesellschaftlicher Stellung der Hautfarbe der beiden Figuren in Morrisons Erzählung auf die Spur zu kommen. Aber die Autorin hält gekonnt dagegen. So wird zum Beispiel Twylas Mutter Mary als ärmlich bekleidet beschrieben. Am Besuchstag bringt sie ihrer Tochter kein Essen mit. Ganz im Gegensatz zu Robertas Mutter, einer riesigen Frau mit einem mächtigen Kreuzanhänger auf der Brust, die reichlich Proviant auspackt. Als sie kurz vor dem Gottesdienst einander vorgestellt werden sollen, wendet sich Robertas Mutter voller Verachtung ab. Ob diese Verachtung aber der dunklen Hautfarbe Twylas und ihrer Mutter geschuldet sein könnte oder eher dem sozialen Status der beiden, das bleibt offen. Toni Morrison hat ihre Erzählung rezitativ genannt. Diese Anlehnung an ein musikalisches Prinzip erinnert an ihren Roman Jazz von 1992, in dem sie Handlung und Figurenkonstellation der Modulationsvielfalt einer Jazzkomposition anglich. Der Titel kann hier wie dort als Fingerzeig auf die Struktur des Textes gesehen werden. Ein Rezitativ ist in der Musik eine Art Sprechgesang, der die Handlung vorantreibt. In der Erzählung hören wir die zwei Stimmen von Twyla und Roberta oft in der direkten Rede. Aber egal, ob sie sich von ihrem Leben erzählen oder sich streiten, die Autorin lässt keine Differenz in Ton, Rhythmus oder Wortwahl zu, die eine rassistische Kategorisierung begünstigen würde. Die Worte der beiden Protagonistinnen, so schreibt die Schriftstellerin Zadie Smith in ihrem ausführlichen Nachwort, werden auf demselben Ton gesungen. Im nachfolgenden Zitat ist in den ersten zwei Zeilen sogar die Wortwahl identisch.
Wie konnte ich nur glauben, du wärst anders? Wie konnte ich nur glauben, du wärst anders? Schau sie einfach an, sagte ich. Schau sie dir an. Was glauben die, wer sie sind? Bauen sich hier auf, als würde das alles ihnen gehören. Und jetzt glauben sie auch noch, sie könnten entscheiden, auf welche Schule mein Kind geht. Schau sie an, Roberta.
Twyla und Roberta sehen sich als erwachsene Frauen zufällig wieder. Beide wohnen nun in Newburgh im Bundesstaat New York, jedoch in sozial unterschiedlichen Vierteln. Ihr Streit entsteht, als eine staatliche Anordnung sie zwingt, ihre Kinder auf eine neue Schule zu schicken, die gemeinsamen Unterricht für Schwarze und Weiße praktiziert. Wie in den bereits genannten Beispielen setzt sich auch hier Morrisons kunstvoll arrangiertes Prinzip fort, Hautfarbe unkenntlich zu machen, wie auch die Gründe für gegenseitige Beleidigung und Diskriminierung mehrdeutig anzulegen. Morrisons Rezitativ, obwohl 1983 geschrieben, erschien in den USA erst im vergangenen Jahr und wurde als einzigartiges Fundstück bezeichnet. Wohl nicht nur deshalb, weil es Morrisons einzige Erzählung ist, sondern vor allen Dingen, weil sie hier literarisch auf die Spitze treibt, was sie theoretisch in ihren zahlreichen Essays und Vorträgen immer wieder umkreiste. Die Notwendigkeit, binäre Zuschreibungen wie Schwarz und Weiß in ihrer Aussagekraft zu hinterfragen und zu dekonstruieren, zugunsten der Anerkennung des Menschlichen, wie Zadie Smith schreibt. Morrison hat diese Versuchsanordnung später noch einmal in ihrem Roman Paradise von 1998 angewendet. Jedoch nicht in der Konsequenz, wie in dieser beeindruckenden Erzählung rezitativ.
Angela Gutzeit besprach rezitativ von Toni Morrison, die vor 4 Jahren im Alter von 88 Jahren starb. Tanja Handels hat die Erzählung aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Erschienen ist sie diese Woche im Rowohlt Verlag. Seit knapp 12 Jahren lebt der chinesische Autor Liao Yiwu in Berlin. 2011 floh er über die Grenze nach Vietnam, von dort nahm er das Flugzeug nach Deutschland. Für seine renitenten Texte war er einige Jahre im Gefängnis gewesen. Davon erzählte er in seinem Buch »Für ein Lied und 100 Lieder«. Doch auch nach der Haft wurde er immer wieder zum Tee eingeladen, das heißt, er musste sich bei der Polizei melden. Hier im Lesenswert-Magazin erzählen ja immer mal wieder Autoren von Lektüren, die für sie sehr wichtig waren. Heute kommt Liao Yiwu zu Wort.
Ich bin Liao Yiwu, Autor, und ich möchte Hertha Müllers Roman Atemschaukel empfehlen. Das ist, neben dem Buch Niederungen, eines ihrer Meisterwerke. Es geht in Atemschaukel um einen 17-jährigen Jungen aus Siebenbürgen, der in ein sowjetisches Arbeitslager geschafft wird. Ich habe die chinesische Übersetzung gelesen, denn der Roman wurde auch in Taiwan veröffentlicht. Für mich ist er besonders wichtig, weil ja auch ich selbst inhaftiert war. Hertha Müller aber schreibt anders als ich. Ich bewundere vor allem ihr feines psychologisches Gespür. Im Roman beschreibt sie, wie schwerelos und schwankend ein Körper wird, wenn der Mensch hungrig ist. Das Einzige, was dem Hungrigen bleibt, ist das Atmen. Deshalb heißt das Buch Atemschaukel. Ich möchte das Buch sehr empfehlen.
Ein wichtiges Buch für den chinesischen Autor Liao Yiwu, Atemschaukel von Hertha Müller, erschienen im Verlag S. Fischer und inzwischen auch schon als Taschenbuch erhältlich. Und hier sei auch noch einmal an die beiden wichtigen Autoren erinnert, die Anfang dieser Woche starben. Literaturnobelpreisträger Kenzaburo Oe, er wurde 88 Jahre alt. Und Richard Wagner, der wie Hertha Müller aus Siebenbürgen stammte und einige Jahre lang mit ihr verheiratet war. 1987 verließen die beiden Rumänien gemeinsam und siedelten nach Deutschland über. Richard Wagner wurde 70 Jahre alt. Jetzt kommt ein wirklich ungewöhnlicher Roman, ein Roman aus Südkorea. Er heißt Der Wal und er erzählt die Geschichte zweier Frauen, Mutter und Tochter. Zwei Frauen völlig ohne Schulbildung, aber schlau. Die Mutter Kumbok geschäftstüchtig. Sie handelt mit Fisch, sie führt ein Café, sie eröffnet ein Kino. All dies im Korea der 50er, 60er, 70er Jahre. Ihre Tochter Chun-hee, eine sehr gute Ziegelsteinproduzentin und ein Feuerteufel. Eine wilde Geschichte, die Chung Myung-hwan uns da erzählt. Märchenhaft, grotesk. Wir reden gleich darüber. Doch zuerst hören wir, wie Kumbok, damals noch ein junges Mädchen, von zu Hause ausreist und in die Stadt geht. Es ist keine große Stadt, aber immerhin.
Zwar war Kumbok enttäuscht, dass die Stadt kleiner war als erwartet, aber im Vergleich zu ihrem winzigen Dorf gab es viele Menschen und Dinge zu sehen. Das Erste, wohin es sie zog, war der Markt. Da sie bis jetzt in ihrem Leben höchstens Gelbfisch oder Makrelen, vielleicht noch Trockenfisch oder Tintenfisch zu Gesicht bekommen hatte, kam sie über die vielen unbekannten Sorten von Meerestieren, die vor ihr ausgebreitet lagen, aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und spürte auch ihre schmerzenden Beine nicht, während sie jede einzelne Reihe des stinkenden Markts ablief. Doch nicht nur Fisch gab es hier zu sehen. Frauen, die zum Einkaufen kamen, Händler, die sich nach Kundschaft die Kehlen heiser schrien, Träger mit Holzgestellen voller Fischkisten auf dem Rücken, ein einziges großes Spektakel. Ohne es zu merken, wurde Kumbok von der Geschäftigkeit des Markts in den Bann gezogen. Mit klopfendem Herzen und immer schnelleren Schritten lief sie zwischen den Leuten hindurch, vergaß das Mittagessen und fand sich erst wieder außerhalb des Gewühls, als es schon spät am Nachmittag war. Dann sah sie das Meer. Plötzlich lag es vor ihr da, eine große Stille, das Ende der Welt. Kumboks Brust zog sich zusammen, ihr war, als kämen ihr gleich die Tränen. Sie ließ sich auf einen Felsen sinken, Küsteninseln blinkten von fern, als trieben sie auf dem Wasser, und an dem Felsen, auf dem sie saß, brachen sich unablässig die Wellen und formten kleine Schaumkronen. Gelassen segelten Möwen über die Fischerboote hinweg, um im nächsten Moment pfeilgleich zur Wasseroberfläche hinabzuschießen und mit einem Fisch im Schnabel wieder aufzutauchen. Gerade hatte sich ihre Aufregung einigermaßen gelegt, da sprang Gumbok plötzlich auf die Beine. Vor ihren weit aufgerissenen Augen entfaltete sich ein schier unglaubliches Schauspiel. Ein riesiger Fisch, gut und gerne 3 bis 4 Mal so groß wie ihr Elternhaus, stieg mitten aus dem Meer empor. Aus seinem Rücken schoss eine Wasserfontäne. Auch die Fischer in der Nähe erschraken bei seinem Anblick und stießen laute Rufe aus. Gumbok, vom Erscheinen des gigantischen Lebewesens wie gelähmt, stand mit geöffnetem Mund da und bebte am ganzen Leib. Mit seiner riesigen Schwanzflosse tat der Fisch einen gewaltigen Schlag auf das Wasser und verschwand wieder im Meer.
Eine Passage aus Chon Myung-hwans Roman Der Wal. Und damit kennen wir jetzt auch schon ein paar wichtige Elemente dieses Romans. Eine eigensinnige junge Frau, viel Wasser und ein geheimnisvoller Wal, ein Blauwal. Ein Roman in 3D. Und über den möchte ich jetzt sprechen mit der Kritikerin Claudia Kramacek. Guten Tag, Frau Kramacek.
Guten Tag.
Ja, das ist schon ein ungewöhnliches Buch, oder? Fangen wir doch mal bei Gumbok an, also bei der Mutter. Was ist das für eine Frau? Was erleben wir mit ihr?
Das ist vor allem eine Frau, die aufs Ganze geht, würde ich sagen, und die sich bis zum Ende ihres Lebens nicht mit dem zufrieden gibt, was das Schicksal vielleicht erstmal für sie vorgesehen hat. Sie haben es schon erwähnt, sie ist geschäftstüchtig, clever, vielleicht sogar gerissen, und vor allen Dingen hat sie einen Duft an sich, der die Männer verrückt macht. Und der Fischhändler, den wir da eben gehört haben, das ist nur der erste in einem Reigen von Männern, die ihr Leben begleiten werden und die sie alle überleben wird. Man muss aber auch zugleich wissen, das Leben hat ihr hart zugespielt. Sie hat ihre Mutter bei der Geburt verloren, wächst als Halbwaise auf und möchte diesem kargen, engen Leben in diesem kleinen Dorf, wo sie geboren ist, entfliehen. Und der Verlust der Mutter, das ist ein Trauma, dem sie bis zum Ende ihres Lebens zu entfliehen sucht und weswegen sie auch den Blauwal so toll findet. Der steht für das Unermessliche. Und das gelingt ihr ja, Sie haben das auch schon gesagt. Sie eröffnet ein Suppenlokal, dann ein Café, dann ein Kino und dann eine Ziegelsteinfabrik. Es wird also immer größer und am Ende hat sie wirklich ein eigenes Machtuniversum errichtet, auch wenn das am Ende dieses Romans durch eine Feuerbrunst zu Staub zerfällt.
Ja, Unermesslichkeiten, das ist wahr, das ist der Roman der Unermesslichkeiten. Chon Myung-hwan erzählt hier zuerst Gumboks Leben und später dann auch das Leben ihrer Tochter Chun-hee. Das ist ein großes Epos, schon allein über 500 Seiten. Und sie flicht auch immer mal wieder die Geschichten von Nebenfiguren ein, oft anderen Frauen, manchmal auch von Männern. Also für mich ist Chon Myung-hwan ein sehr begabter Geschichtenerzähler. Der lässt mich denken an Geschichtenerzähler vom Marktplatz. Hab mich so ein bisschen erinnert gefühlt an die großen Geschichtenerzähler vom koreanischen Pansoli, also traditionelle Erzählform, und auch an Imon Yols Schelmenroman Dem Kaiser, der ist auch so witzig, ein bisschen politischer noch. Wie wirkt denn Chons Erzählen auf Sie?
Erstmal ganz großes Kino. Die gesamte Palette menschlicher Emotionen und Abgründe wird ja vor uns aufgeplättert und entrollt. Es geht um Liebe und Verrat, um Sehnsucht und um Hass, um Rache und um Gier. Und mir blieb oftmals wirklich der Mund offen, was der Autor hier alles auftischt. Ja. Und wie er vor allem diese unglaublich vielen Feen und Figuren miteinander verwebt. Und ja, Sie haben es gesagt, er erzählt im Stil eines mündlichen Geschichtenerzählers, betont altertümlich manchmal. Dann wieder gibt es auch unglaublich modern wirkende Cliffhanger, gewagte Zeitsprünge und Einschübe. Wir begegnen magischem Realismus, der Mythologie. Es gibt derbe Volkstümlichkeit, aber auch Schalk und sehr viel Witz. Hier ist wirklich ein Erzähler, der mit allen Wassern des auch postmodern und modernen Erzählens gewaschen ist. Und mir scheint aber auch, dass er auch sehr tief in die Trickkiste der Weltliteratur greift. Wir haben ja hier einen Wal. Man muss natürlich schon an Moby Dick denken. Wir haben eine Frau, die im Lauf ihres Lebens zu einem Mann wird. Da könnte man an Virginia Woolf und Orlando denken. Und diese Liste an Referenzen, wenn man genauer hinschaut, die ließe sich fortsetzen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich an manchen Tagen im Lauf meiner Lektüre dann doch vor lauter Opulenz ab und an erschöpft ins Kissen gesunken bin, auch wenn das nicht immer so ganz lange vorgehalten hat, weil dann doch der nächste Witz um die Ecke kam.
Ja, man bleibt irgendwie dran. Ich fand es auch ein bisschen anstrengend und gleichzeitig auch total überwältigend. Wie Sie sagen, großes Kino. Die Tochter, Chun-hee, die hat ja auch eine Geschichte, spielt eine große Rolle in diesem Roman. Sie ist vom Typ her sehr viel zurückhaltender als ihre Mutter. Was ist sie denn für eine Figur?
Ja, Punkt 1, die ist fürwahr nicht mit Schönheit gesegnet und wächst nicht nur aus diesem Grund wirklich wortwörtlich im übertragenen Sinne im Schatten ihrer Mutter auf. Punkt 2, dieser Mangel an äußerer Lieblichkeit, der wird bei ihr wettgemacht durch ein extrem feinfühliges und hochsensibles Wesen. Sie hat einerseits das totale Gehör und ist wirklich in Schwingung mit allen Wesen und Kreaturen um sie herum. Das schließt auch die Tiere ein. Sie kann im Verlauf des Romans mit einem Elefanten sprechen, der natürlich auch sprechen kann. Sie spricht mit Bienen. Und ja, sie hat Beine wie ein Mann, die braucht sie aber auch, denn das Leben spielt auch ihr sehr hart zu. Und die größte Stärke, die sie zeigen wird, war für mich die Fähigkeit, dass sie Leid ertragen kann. Das Leid, das das Schicksal ihr sozusagen aufbürdet. Für mich steht sie insofern in diesem Roman auch ein wenig für das ländliche Korea, das vielleicht auch den Zumutungen eines rasanten Wandels, der hier im Hintergrund in diesen Jahrzehnten, in denen der Roman spielt, auch sozusagen sich entwickelt. Also für ein Korea, das vielleicht auch noch der Denktradition oder der Tradition des Buddhismus, vielleicht auch des Konfuzianismus verbunden ist, während Kumbok ja in diesem Roman eher die Moderne und die Modernisierung verkörpert und sie aber auch vorantreibt, ganz eminent.
Es ist ein Roman aus Südkorea, ne? Erzählt südkoreanische Geschichte oder die Perspektive aus Südkorea. In Südkorea erschien der Roman Der Wal schon 2004, also das ist knapp 20 Jahre her. Der Autor Chun Myung-hwan, der war damals 40 Jahre alt und wurde ziemlich gefeiert. Also er erhielt damals auch den renommierten Munhak Dongne Award für den besten Roman des Jahres. Jetzt ist der Roman auf Englisch und auch auf Deutsch erschienen. Fantastisch übersetzt von Matthias Augustin und Kyung-hee Park, finde ich. Also er wird bei uns entdeckt. Mich freut das sehr. Sie auch? Wem würden Sie den Roman empfehlen?
Ja, ich finde das auch wirklich eine Entdeckung, diesen Roman. Es ist ein Parforce-Ritt für jeden, der ihn liest. Es war sicher auch ein Parforce-Ritt für dieses Übersetzer-Duo. Denn hier haben wir ein Epos, das alles bietet, was die Literatur zu bieten hat und bieten kann. Und empfehlen kann man ihn insofern allen, die das Geschichten erzählen mögen und die sich mitreißen lassen wollen von Weltliteratur und die vielleicht auch noch mal etwas mehr verstehen wollen, warum die südkoreanische Literatur seit einigen Jahren so extrem boomt, auch bei uns hier in Deutschland. Und das tut sie zu Recht, denn das ist einfach große, große Literatur mit wahnsinnig viel Unterhaltungswert im Fall auch des Wals.
Der Wal heißt der Roman von Chun Myung-hwan, aus dem Koreanischen übersetzt von Matthias Augustin und Kyung-hee Park, erschienen bei Weiß Books. Dies auch nochmal nachzuhören und nachzulesen auf unserer Website swr2.de. Ich heiße Katharina Borchert und ich sage Claudia Kramacek, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Borchert.
Ist dies noch eine Sendung oder ist dies schon eine Weltreise? Natürlich eine Weltreise. In Amerika waren wir schon, in Asien auch und in Europa sowieso. Fehlt nur noch Afrika. Wie wäre es mit Uganda? Das Tolle ist ja, eine andere Welt ist immer ganz nah. Man braucht dafür nur ein Buch aufschlagen. Und wenn uns dann auch noch die Autorin selbst die Türe öffnet, sind wir quasi doppelt eingeladen. Die ugandische Autorin Jennifer Nansubuga Makumbi ist gerade in Berlin und sie hat Sonja Hartl eingeladen und also auch uns in ihre Stipendiatenwohnung und in ihren Roman Die erste Frau hereinspaziert.
Ein Jugendstilhaus in Berlin-Schöneberg. Hier wohnt die Schriftstellerin Jennifer Nansubuga Makumbi. Geboren in Uganda ist sie augenblicklich mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Berlin.
Hi. This is fabulous.
Ihre geräumige Wohnung ist fast ganz oben. Sie macht mir einen Tee, dann setzen wir uns an einen Tisch im Arbeitszimmer, direkt vom Fenster. Als Tischdecke fungiert eine Lesso, auch Kanga genannt. Ein buntes Tuch, das im Osten Afrikas sehr populär ist.
So, this is a very hardworking piece of cloth.
Das ist ein sehr fleißiges Stück Stoff. Wenn man schwanger ist, trägt man zum Beispiel eine Lesso bei sich. Denn es könnte ja passieren, dass die Wehen einsetzen, während man gerade auf der Straße läuft. Das Erste, was andere Frauen dann tun, ist einen Kreis um dich zu bilden und so eine Kanga um dich zu legen. Oder Frauen können auch mal Missgeschicke bei der Menstruation haben. Aber egal, wo das passiert, eine Frau sagt hey und gibt dir eine Kanga und du wickelst sie um dich. Frauen haben da alle möglichen Strategien entwickelt.
Die Auseinandersetzung mit dem weiblichen Körper ist auch ein zentrales Thema in Jennifer Mokumbis Roman »Die erste Frau«. Ihre Hauptfigur ist die 12-jährige Chirabo, die im Uganda der 1970er Jahre bei ihren Großeltern auf dem Land lebt und später ein Internat besuchen wird. Chirabo hat zwei Probleme.
Sie weiß nicht, wer ihre Mutter ist und ihre Familie will es ihr nicht erzählen. Und wenn sie sich bedrängt fühlt, fühlt es sich an, als würde sie ihren Körper verlassen. Chirabo hatte es nicht kommen sehen. Ein Blinzeln. Und ihr böses Selbst war aus ihrem Körper in den Raum aufgestiegen. Sie flatterte von Wand zu Wand, verloren wie ein neugeborener Geist. Sie flog mit geschlossenen Augen, weil die Gefühle zu stark waren. Sie kreiste und flitzte eine ganze Zeit lang. Ihr Verstand wetterte gegen diesen schmutzigen Körper, vor dem Menschen ausspuckten.
Sobald Chirabo sich bedrängt oder eingeengt fühlt, beginnt sie zu fliegen. Gegen ihren Willen. Hilfe und Rat sucht Chirabo bei der Dorfhexe Nsuta. Bevor sie Chirabo das Fliegen austreibt, wird sie und mit ihr die LeserInnen in Legenden und Märchen rund um Weiblichkeit und Frausein unterweisen. Sie will Chirabo überzeugen, dass das Fliegen eine Gabe und kein Fluch ist. Es ist Chirabos Rebellion gegen die vielen einengenden Verhaltensregeln für Mädchen. Das passt zu Makumbi. Sie ist Feministin und wollte mit diesem Buch von den Frauen und Mädchen in Uganda zur Zeit des Diktators Idi Amin erzählen, dessen Tyrannei sich auch in dem Alltag einer Jugendlichen zeigt.
Tante Abi hatte auch eine Jeans besorgt. Chirabo hob sie auf und warf ihrer Tante einen Blick zu, der sagte, »Wo werd ich bitte Hosen tragen?« »Probier sie an«, sagte Tante Abi. »Wir sind drinnen, niemand wird es sehen.« Als Chirabo sie anzog, kamen aus dem Nichts Rundungen zum Vorschein. Die dürren Beine waren verschwunden. Ich wusste es, du bist für Hosen gebaut. Möge Idi Amin eines grausamen Todes sterben dafür, dass er sie verbannt hat.
Makumbi schreibt engagiert und humorvoll. Und genau so tritt sie auch auf. Sie will den gängigen Stereotypen über Afrika etwas entgegensetzen. Sei es, dass alle Kinder arm sind. Chirabo ist es nicht. Chirabos Freund Sio ist vielleicht sogar schon fast ein wenig zu aufgeklärt, um noch in die 1970er Jahre zu passen. Dieser Zeitraum ist wichtig, auch für Makumbi, die damals selbst ein Kind war. 1975 kam durch die Weltfrauenkonferenz in Mexiko der westliche Feminismus in Uganda an.
Er hat all die aufkeimenden Ideen des indigenen Feminismus weggenommen. Und ich gehe nun zurück, um sie wiederzufinden. Der westliche Feminismus passte nicht zu meiner Kultur. Wir brauchen etwas Eigenes, um der ganz eigenen Art und Weise zu begegnen, wie Frauen bei uns unterdrückt werden.
Der Vergleich zwischen westlichem und indigenem Feminismus ist eine große Stärke des Romans. Er fordert regelrecht dazu auf, eigene Positionen und Konzeptionen zu hinterfragen. Beispielsweise plante Nsuta, sich einen Ehemann mit ihrer besten Freundin zu teilen, weil das ihr mehr Freiraum gegeben hätte. Die patriarchale Einrichtung der Vielehe ist hier ein Ausweg aus der zu engen Zweierehe. Ohnehin spielt die Auseinandersetzung mit Traditionen eine wichtige Rolle in Makumbis Schreiben.
Als ich an die Universität kam, um Literatur zu studieren, beschäftigten wir uns mit unseren mündlichen Traditionen. Wir gingen zurück zu diesen Geschichten unserer Kindheit. Im Laufe des Kurses wurde uns klar, dass diese Texte verschlüsselt sind und dass man sie entschlüsseln muss. Als ich dann anfing, Romane zu schreiben, war es unglaublich. Für alles konnte ich eine Entsprechung in unseren mündlichen Überlieferungen finden. Sie unterstützten mein Schreiben, bildeten so etwas wie ein Gerüst für meine Geschichten.
Dieses Gerüst für die eigenen Geschichten wird verstärkt durch Makumbis Interesse für Literatur aus dem afrikanischen Kontinent. In ihrem Zimmer steht in der Ecke ein Bücherregal. Sie ist gerade von einer Konferenz in Nigeria zurück und hat von dort neue Bücher mitgebracht.
Call and Response. Das ist aus Botswana. Das ist aufregend, weil von dort nicht so viel kommt. Das ist die African Writers Series. Immer wenn ich irgendwo einen Titel aus der Reihe finde, kaufe ich ihn. Diese Bücher haben afrikanische Literatur bekannt gemacht.
Von 1962 bis 2003 ist die African Writers Series in London erschienen. Viele AutorInnen sind durch sie bekannt geworden. Dennoch stößt Makumbi weiterhin auf das Vorurteil, Geschichten, die zu sehr in afrikanischen Traditionen verhaftet sind, sprechen ein westliches Lesepublikum nicht an. Makumbis Stil indes macht genau diese Anbindung einer modernen Geschichte an Mythen und traditionelle Erzählweisen aus. Durch ihren Humor, ihren feministischen Blickwinkel entsteht ein eigener, ein originärer Ton. Sicherlich setzt die Lektüre ein wenig Geduld, Offenheit und Neugier voraus. Auf Ursprungserzählungen, in denen es nicht um Adam und Eva, sondern Chinto und Nambi geht, auf Märchen von Flussgeistern. Der Effekt ist Horizonterweiterung. Und eine mitreißende Coming-of-Age-Geschichte mit einer unwiderstehlichen Protagonistin bekommt man noch dazu.
Sonja Hartl besuchte Jennifer Nansobuga Makumbi. Die erste Frau heißt Der dicke Roman, den Alakati Neidhardt aus dem Englischen übersetzt hat. Erschienen ist er im Verlag Interkontinental, der auch eine auf afrikanische Literaturen spezialisierte Buchhandlung am Berliner Ostkreuz betreibt. Das war das Lesenswert-Magazin, eine Stunde vollgepackt mit neuen Büchern. Mit der Dichterin Caroline Kallis machten wir einen ChatGPT-Lyriktest. Nächste Woche erscheint ihr neuer Gedichtband Teilchen zu bei Schöffling. Außerdem rezensierten wir den Roman Der perfekte Schuss von Matthias Inach, erschienen im Verlag Hansa Berlin. Und Toni Morrisons Erzählung Rezitativ aus dem Rowohlt Verlag. Der chinesische Autor Liao Yiwu erinnerte an Hertha Müllers Roman Atemschaukel. Und wir besprachen Der Wal, einen dicken Korea-Roman von Chon Myung-hwan, Weißbuchs. Und Die erste Frau von der Ugandierin Jennifer Nansubuga Makumbi, Verlag Interkontinental. Die Musik dazu machten Bei Bei und Sean Lee, Year of the Funky heißt ihr Album. Zum Abschluss noch ein Hörtipp. Ab Montag lesen wir in der Sendung Fortsetzung folgt den autobiografischen Roman Unser Deutschlandmärchen von Dinsha Gütschieter, dem Peter-Huchel-Preisträger des letzten Jahres. Jetzt gibt's hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Die Arbeit an der Rolle. Ein musikalisches Hörspiel von Noam Brusilowski und Lucia Lukas nach Don Juan, einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.